Also ich habe damals in meinem Buch ein Bild genutzt und dieses Bild ist, glaube ich, sehr, sehr einleuchtend. Stell dir einfach mal vor, du bist in einem Dschungel und dann gibt es da Leute, die haben Macheten und die hacken den Weg frei. Das sind sozusagen die Fachkräfte. Dann gibt es Leute, die sorgen dafür, dass alle in die gleiche Richtung hacken, weil wenn alle wild irgendwie auseinanderstieben, bringt es ja nichts. Und dass die genügend Macheten haben, dass sie scharf sind, dass sie alle zu essen haben und so weiter, das sind die Manager. Und dann gibt es einen, der hockt oben im Baum und ruft runter, hey Jungs und Mädels, wir sind leider im falschen Wald. Das ist der Unternehmer. So, und ich kann nicht gleichzeitig im Baum hocken und den Weg frei hacken, das geht irgendwie schlecht.
Lieber Stefan, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Hallo Georgi, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Es ist mir eine große Freude, weil ich dein Buch damals vor rund 16, 17 Jahren gelesen habe, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, wenn ich mich nicht irre, das ist eines der erfolgreichsten Bücher, Wirtschaftsbücher in Deutschland, oder?
Ja, dann hast du sogar wahrscheinlich noch die erste Auflage. Also es ist ja 2008 rausgekommen und jetzt mittlerweile die 23. Auflage. Und ich würde sagen, es ist das erfolgreichste reine Unternehmerbuch eines deutschen Autors. Es gibt natürlich andere Wirtschaftsbücher, aber jetzt speziell nur für Unternehmer ist, glaube ich, das meistverkauft.
Genau, und man fragt immer wieder, was hat man aus seinem Buch mitgenommen? Mhm. Damals war für mich deine Aufgabenteilung zwischen der Fachkraft, Manager und dem Unternehmer essentiell. Und fast immer in allen Gesprächen stelle ich immer wieder die Frage an einen CEO, wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du mit der Arbeit am System oder am Unternehmen und nicht im Unternehmen? Und es stellt sich immer wieder heraus, dass die Menschen einfach viel zu wenig am System arbeiten, sondern verbringen zu viel Zeit im System. Machst du die Erfahrung immer noch?
Die Erfahrung mache ich immer noch, wobei man muss jetzt schon dazu sagen, damals, als ich das Buch geschrieben habe, da war das in Deutschland ja komplett unbekannt. Also das war ja auch nicht ursprünglich meine Idee. Ich habe die von Michael Gerber aus den USA geholt und in Deutschland kannte das keiner. Mittlerweile kräht es schon jeder Hahn irgendwie vom Kirchturmdach. Also mittlerweile ist es verbreitet, aber in der Realität ist es trotzdem noch so. Ganz viele Unternehmer machen eigentlich viel zu viel Fachkraft- oder Manageraufgaben und viel zu wenig Unternehmeraufgaben.
Okay, und wo setzt du da an? Weil du bist ja auch ein erfolgreicher Coach, also du, ich weiß nicht, 1000 Menschen, die durch dein Programm jedes Jahr durchlaufen.
Ja.
Wie bringst du die dazu, sich mit dem Unternehmen und nicht mit den Aufgaben zu beschäftigen?
Mhm. Also für mich der wichtigste Punkt, ich nenne das den Schmerzpunkt, herauszufinden, was ist eigentlich das Problem, warum soll überhaupt was verändert werden. Das ist ganz oft gar nicht bezogen auf das Unternehmen, sondern ganz oft die Familie, da haben die Unternehmer dann Kinder, sind 80 Stunden in der Woche im Unternehmen und sehen gar nicht, wie diese Kinder aufwachsen. Und an dieser Stelle entsteht oft ein ganz großer Schmerz und ein Bedürfnis, was zu ändern. Und aus diesem starken Bedürfnis raus ist dann auch die Bereitschaft da, tatsächlich was zu ändern, ohne das Bedürfnis, ja, dann hört man das, ist ein interessantes Modell, aber dann schlägt halt wieder die Gewohnheit zu und man macht so, wie man es immer gemacht hat.
Da wird man zu, wie du sagst, zum Sklaven deines eigenen Unternehmens.
Mhm, ja. Genau.
Und sich zu befreien, ich glaube, das sind zwei Aspekte. Einmal dafür zu sorgen, dass die Menschen für dich die Arbeit machen, die auch nicht zu dir gehört. Das ist ein Aspekt. Und die andere Frage ist natürlich, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ich merke auch selbst, ich meine, wir sind ja als Transformations-Turnaround-Berater, sind in einem Spannungsfeld zwischen Fachaufgaben, die mache ich auch, zwischen Manageraufgaben und Unternehmeraufgaben.
Ja.
Wie findet man die richtige Balance?
Das hängt sicherlich davon ab, welche Art von Unternehmen ich habe. Also ich kann das nicht einfach an der Größe des Unternehmens festmachen. Zum Beispiel habe ich manchmal Ärzte bei mir in den Seminaren, die haben dann 5 Arzthelferinnen angestellt. Dann denken sie sich, ach, dann kann ich ja schon Fachkraftaufgaben abgeben und geben irgendwie alles ab und machen selbst weniger am Patienten. Aber das ist so ziemlich das Einzige, was abgerechnet werden kann, und wundern sich dann hinterher, dass das Konto sich nicht weiter füllt, sondern leerer wird. Also ich muss dann schon rechnen im Fall vom Arzt oder Steuerberater, also wirklich vom Experten, nur die Anzahl der Experten, die die Leistung am Kunden bringen. Da kann ich nicht die Gesamtgröße des Unternehmens logischerweise rechnen. In anderen Fällen ist es anders. Also von daher, es gibt nicht die Standardantwort. Aber je größer das Unternehmen ist, desto mehr braucht das Unternehmen, dass jemand Unternehmeraufgaben und Managementaufgaben macht. Ob ich die jetzt selbst mache oder dann einen Manager einstelle, der die Manageraufgaben macht, darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber ich glaube, man muss aus der Idee rausdenken, ein größeres Unternehmen braucht einen größeren Anteil an Unternehmer- und Managementaufgaben, um überhaupt leben zu können.
Das heißt, da darf man die Hierarchie nicht verteufeln in dem Kontext, weil die dafür sorgt, dass das System läuft. Vielleicht könntest du diese Triade ein bisschen aufschlüsseln und sagen, wo liegen die Unterschiede zwischen Fachmanagern und Unternehmen?
Also ich habe damals in meinem Buch ein Bild genutzt, und dieses Bild ist, glaube ich, sehr, sehr einleuchtend. Stell dir einfach mal vor, du bist im Dschungel, und dann gibt es da Leute, die haben Macheten und die hacken den Weg frei. Das sind sozusagen die Fachkräfte. Dann gibt es Leute, die sorgen dafür, dass alle in die gleiche Richtung hacken, weil wenn alle wild irgendwie auseinanderstieben, bringt es ja nichts. Und dass die genügend Macheten haben, dass sie scharf sind, dass sie alle zu essen haben und so weiter, das sind die Manager. Und dann gibt's einen, der hockt oben im Baum und ruft runter, hey Jungs und Mädels, wir sind leider im falschen Wald. Das ist der Unternehmer. So, und ich kann nicht gleichzeitig im Baum hocken und den Weg frei hacken. Das geht irgendwie schlecht. Weil, ich meine, der Typ, der gerade am Hacken ist, wenn der nach oben guckt, denkt er sich, was für ein elender Faulenzer. Also die Wertmaßstäbe, was Arbeit sind, verändern sich, je nachdem, welche Rolle ich ausführe. Und das macht die Wechsel zwischen den Rollen so schwer.
Nachvollziehbar. Und für viele Unternehmer ist ja auch das vielleicht die Symbolwirkung, dass man tatsächlich selbst viel mitarbeitet, auch eine wesentliche kulturelle Errungenschaft, dass man sagt, ich mache auch mit. Und du sagst ja umgekehrt, du solltest dich hier zurückhalten und an wichtigen Dingen arbeiten, ansonsten versinkst du in dem Trott.
Also ich meine, das Mitmachen ist dann wichtig, wenn wirklich das Unternehmen richtig in der Krisensituation ist. Weil dann brauchen die Menschen tatsächlich jemanden, den sie sehen, den sie spüren, der vorangeht. Dann ist es absolut notwendig. Ansonsten ist es notwendig, dass sich jemand rauszieht und das Unternehmen von der Seite auch betrachtet. Dazu kann ich auch nicht immer nur im Unternehmen sein, sondern ich habe Leute kennengelernt, die haben, die sind einfach umgezogen. Und zwar war das Unternehmen in Oldenburg, 80 Mitarbeiter, und die sind nach München gezogen und sind 6 Tage in der Woche in den Alpen spazieren gegangen, haben sich da über das Unternehmen Gedanken gemacht, kamen dann zurück und haben dort dann im Unternehmen extrem produktive Inputs gebracht, gerade aus der Distanz raus. Und diese Distanz brauche ich manchmal. Das hängt also immer von der Situation. Es ist mal das eine richtig und mal das andere.
Häufig erleben wir diese Galionsfiguren, die große Unternehmen auch prägen. Und kleine Unternehmen, ich meine, in kleinen Unternehmen ist das eher patriarchale Führung, wo alles auf eine Person zuläuft und auch einem Spaß macht, weil er alles bestimmt. Wenn er dann in Urlaub ist, dann bricht manchmal alles zusammen oder wird anders aufgeräumt.
Absolut.
Welche Bedeutung haben diese Galionsfiguren? Elon Musk, Steve Jobs, und da gibt es ja immer wieder ein paar Leute, die tatsächlich auffallen.
Ich glaube, das ist schon wichtig, dass Unternehmer so eine Rolle einnehmen und eine Art von Galionsfigur sind. Ob das jetzt so laufen muss wie bei Elon Musk, der teilweise 110 bis 120 Stunden in der Woche in seinem Unternehmen war und dann dort im Schlafsack übernachtet hat, also wirklich permanent dort war, da habe ich meine Bedenken. Ich meine, jetzt wer bin ich, dass ich Elon Musk kritisiere, aber ich glaube, das ist nicht das Erfolgsmodell für alle.
Und viele Unternehmen befinden sich, oder Unternehmer befinden sich in so einem Stuck State, nennst du das, ja? Ich glaube, man strampelt rum und kommt nicht voran. Erlebst du das häufiger?
definitiv. Also ich meine, es hat ja auch was mit unseren Glaubenssätzen zu tun. So der Klassiker wirklich bei Unternehmen, die gegründet werden, ist, ich nehme ein Softwareunternehmen, die kenne ich ganz gut. So, das ist ein Programmierer, der gründet das Unternehmen und angenommen, er ist gut und kriegt seine Sachen auch verkauft, dann fängt das Unternehmen an zu wachsen. Dann kommen 3 Entwickler, 5 Entwickler, dann vergibt der Entwicklungsaufgaben, das geht einigermaßen, die sind aber jetzt nicht so gut, wie er sich das vorstellt, die Leute. Dann gibt es Probleme, dann muss er ein bisschen nacharbeiten, klappt aber noch einigermaßen. Dann sind es 7, 8, 9, 10, 12 und mittlerweile ist unser Gründer bei ungefähr 80 oder 100 Stunden in der Woche angelangt, weil er überall Brände zu löschen hat. Und dann geht es halt nicht mehr weiter, weil ich kann dann nicht noch auf 20 Leute hochgehen, weil dann müsste ich auf 150 Stunden, gut, es geht noch, 168 Stunden an meiner Woche, aber schlafen müssen wir auch. Also da ist eine Grenze so. Und jetzt diese Grenze ist keine physische Grenze, sondern eine mentale Grenze, weil letzten Endes müsste der an der Spitze nur lernen, seine Fachkraftaufgaben loszulassen, anders zu managen oder einen Manager einzustellen und die Unternehmeraufgaben wahrzunehmen. So, wenn ich das jetzt gar nicht sehe, dass ich diese Aufgaben habe, weil ich davon gar nichts weiß, dann bin ich im Stuck-State, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da rauskomme. Und dann kommen noch die ganzen anderen Anforderungen. Der Körper meldet sich meistens, indem er immer dicker wird. Die Familie meldet sich meistens, indem es Stress gibt. Und das alles zusammen führt dann halt in einem Stuck-State, wenn ich nicht weiß, wo ist der Ausgang. Und an der Stelle ist es meines Erachtens nach die schlauste Idee, wirklich an einen erfahrenen Unternehmer ranzugehen, der da schon drüber ist über die Grenze, weil der weiß eigentlich genau, was zu tun ist, während man selbst sieht es nicht. Das ist ja die Ursache für den Stuck State.
Deswegen ist auch Mentoring so ein wichtiger Schritt.
Absolut.
Okay. Und wie findet man einen sehr guten Mentor?
Na gut, einerseits bei uns logischerweise, aber ansonsten, ich würde immer danach schauen, wer ist mindestens 1 oder 2 Schritte weiter als ich. Und dann würde ich die Leute anfragen. Man kann auch hergehen, je nachdem in welchem Bereich. Wenn ich zum Beispiel besser führen lernen will, dann würde ich gucken bei Great Place to Work, so ein Award. Das sind eine Reihe von Gewinner, die einfach durchtelefonieren und vielleicht will einer Mentor werden. Na, gut, das ist natürlich Arbeit erstens und zweitens kostet es wieder Überwindung. Die wenigsten machen das, aber das wäre der Weg, wie man schnell zum Ergebnis kommt.
Vor allem, wenn man keine Zeit hat. Ja, man ist beschäftigt permanent. Ja, da hat man keine Zeit, einen Mentor zu finden.
Ja gut, wenn man keine Zeit hat, dann ist die einfachste Variante, man meldet sich bei uns, bucht es, weil da brauche ich wenig Zeit. Das ist die einfachste Variante. Wenn ich mehr Zeit habe, dann kann ich es auch anders machen.
Wenn man sich mit diesen Zuständen beschäftigt, weiß man, dass Ziele bei sehr vielen Unternehmen identisch sind. Der Weg zu dem Ziel und Zielerreichung aber unterschiedlich. Und für mich war der Spruch von James Clear so: Augen öffnet, man steigt nicht auf das Niveau deiner Ziele, man fällt immer auf das Niveau deiner Systeme. Mhm. Ich glaube, für dich ist das auch entscheidend, zwischen dem Weg, dem System und dem Ziel zu unterscheiden.
Mhm. Definitiv. Ich glaube, also ich würde jetzt nicht Systeme sagen wie James Clear, sondern es gibt einen ähnlichen Satz, den hat der Bruce Lee mal gesagt. Man fällt nicht, steigt nicht auf sein Zielniveau, sondern fällt auf das Niveau seines Trainings. Aber das ist ja im Prinzip ähnlich. Nur Training bezieht sich mehr noch auf mich, während Systeme ist ja nur außerhalb von mir. Also ich muss mich selbst trainieren. So, und dann für mich ganz wichtig ist, viele fokussieren sich zu sehr auf ihre Ziele. Das heißt, die haben die Idee, ich habe irgendwann mal Unternehmen mit 10 Millionen Umsatz beispielsweise und dann bin ich glücklich. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist genau umgekehrt. Also nicht, ich muss erst erfolgreich sein, um dann glücklich sein zu dürfen, sondern die in dem, was sie tun, glücklich sind, werden viel erfolgreicher. Das heißt, finde einen Ort, finde eine Arbeitsmethodik, die dich glücklich macht, dann kommt der Erfolg von weitestgehend von alleine. Gut, es braucht noch ein paar richtige Strategien, aber das ist der kleinere Teil.
Ich finde diesen Spruch, es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg.
Genau, das ist es.
Und da ist man im Flow und was ich bei dir in deinen Büchern so faszinierend fand, dass du vom Teamflow sprichst.
Ja.
Und dein Team, muss ich sagen, wirklich im Flow. Ja, das merkt man auch, wenn ich jetzt mit euren Leuten zu tun hatte, dass es eine ganz andere Spirit da. Aber vielleicht, was ist ein Flow, was ist ein Teamflow und wie kommt man da rein?
Okay, Flow ist ein Konzept, das kommt ursprünglich von Ungarn. Mihai Csikszentmihalyi.
Den Namen kann ich nicht aussprechen.
Aber so ähnlich jedenfalls. Der hat, ich glaube, 1990 rum muss es gewesen sein, ein Buch geschrieben, das heißt Flow. Und der hat damals analysiert Leute, die in Höchstleistungen sind, Wissenschaftler, Künstler und so weiter und dann völlig in der Arbeit aufgehen und in diesem völligen Aufgehen eine unglaubliche Produktivität entwickeln bei gleichzeitig einer unglaublichen Erfüllung. Und das ist ja so die Top-Kombination, eine Top-Produktivität und gleichzeitig glücklich und Erfüllung sein und das zusammen, besser kann es eigentlich gar nicht sein. So, und das Konzept habe ich eigentlich schon um 2003, 2004 rum kennengelernt, habe aber die Bedeutung ehrlicherweise damals nicht richtig verstanden, bin aber immer mal wieder drüber gestolpert. Und interessant wurde es, als ich mich gefragt habe, wie soll denn eigentlich ein Team funktionieren? Und meines Erachtens nach gibt es sowas wie ein Teamflow. Da gibt es relativ wenige Forschungsarbeiten interessanterweise zu. Es gibt 2, 3, 4 Arbeiten, nicht sehr viel mehr. Und für mich mal ganz platt beschrieben, wenn man mal zurückdenkt, also die Weltmeisterschaft im Fußball 2014, deutsche Nationalmannschaft, das Spiel gegen Brasilien 7-1. So, wahrscheinlich waren die Spieler auf dem Einzelniveau eher schlechter als die Brasilianer, aber als Team haben sie einfach perfekt zusammen funktioniert und damit waren sie um Lichtjahre besser, zumindest in diesem Spiel, als die Brasilianer. Und diesen Zustand, wirklich gemeinsam die Topleistung abrufen zu können und gleichzeitig eine unglaubliche Freude am Spiel zu haben und eine Erfüllung, ist für mich ein Teamflow-Zustand. So, und das ist für mich jetzt, wenn ich mich frage, woraufhin will ich mein Unternehmen optimieren, ist mittlerweile der Teamflow-Zustand die Prio 1. Weil wenn das Team in diesem Zustand ist, dann kommen die Resultate hintendran weitestgehend von allein. Klar, ich muss immer noch ein Stück ausrichten und so, braucht die entsprechenden Strategien. Aber der Zustand ist das Wesentliche und auch für viele erstmal das Schwierigste.
Und welche Voraussetzungen sind dafür notwendig? Ich weiß, dass Teamüberforderung auf einem leichten Niveau bringt oder befähigt so einen Flow-Zustand, ja. Dass man bei den Aufgaben darauf achtet, dass man keine Langeweile erzeugt, aber auch keine massive Überforderung. Das sollte sozusagen leicht drüber sein über meine Fähigkeiten von heute.
Also man kann erstmal ganz viele von den Einflussfaktoren, die der Csikszentmihalyi rausgekriegt hat, die für den individuellen Flow gelten, die kann man einfach übertragen. Also da ist genau das, was du sagst, eine leichte Überforderung, weil sonst ist man eher in einer Langeweile oder in einer Komfortzone unterwegs und sobald eine leichte Überforderung da ist, ist man plötzlich hellwach, man lernt dabei und man ist einfach da. Wenn es eine zu starke Überforderung ist, dann kommt man eher in Stress- und Panikmodus, auch nicht gut. Also man muss immer versuchen, sozusagen das richtige Niveau zu finden. Und das schafft man nie 100% der Zeit. Also wenn man das 70% der Zeit schafft, ist es genial. 100% schafft man nicht. So, also das ist ein Teil. Dann zweiter Bestandteil, wenn ich das mal einen individuellen Flow angucke, beim Klettern. Ich brauche natürlich, wenn ich klettern gehe, ich brauche ein Ziel. Ich will hier auf diesen Gipfel hoch. Aber nur das Ziel allein reicht nicht. Ich brauche praktisch in jedem Moment eine Idee, was ist mein nächster Schritt. Weil wenn ich weiß, ich will da hoch und bin dann irgendwo so 100 Meter in der Höhe und weiß, was soll ich jetzt machen, dann bin ich natürlich raus aus dem Flow. Also ich brauche den nächsten Schritt. Ich brauche das Gefühl, in jedem Moment die Kontrolle über die Situation zu haben, sonst bin ich auch aus dem Flow raus. Also es sind eine ganze Reihe von Komponenten für den individuellen Flow. Und beim Teamflow kommt noch sowas dazu wie Vertrauen im Team, Angstfreiheit, die Art und Weise, wie gebe ich Feedback, eine gemeinsame Klarheit über ein bedeutungsvolles Ziel. Und an der Stelle jetzt ganz wichtig, viele sagen, ja, ich sage ja meinen Leuten, ich will am Ende des Jahres 10 Millionen Umsatz machen. Das ist zwar ein Ziel, nur dieses Ziel hat für die meisten Mitarbeiter nicht wirklich eine Bedeutung. Das ist denen genau genommen egal, weil also für den Unternehmer oder Investor ist es nicht egal, weil der hat dann hinterher mehr in der Tasche, aber die Mitarbeiter ja in der Regel nicht. Und da ein Ziel zu finden, was für die Mitarbeiter auch wichtig ist. halte ich für einen zentralen Schlüssel, um überhaupt sowas wie Teamflow entstehen lassen zu können.
Das ist sehr interessant, weil wir in unserem Unternehmen zum Beispiel die Zielvereinbarungen gestrichen haben und die individuelle variable Vergütung. Das heißt, weil das Vertrauen und die intrinsische Motivation, wir setzen voll drauf und sagen auch im Turnaround- und Transformationsgeschäft, wir sind führend, weil die Menschen bereit sind, diese Schritte in eigenem Rahmen zu gehen und wir unterstützen sie dabei. Aber wir wollen sie nicht kontrollieren und in eine Möhre vorhalten. Wie ist deine Erfahrung in dem Kontext?
Würde ich absolut unterschreiben. So. Also es geht nicht darum, individuelle Zielvereinbarungen, die haben immer negative Auswirkungen. Mal angenommen, wo es ja sehr verbreitet ist, im Vertrieb, ich gebe dem eine Umsatzvorgabe, dem Vertriebler meinetwegen 2 Millionen Umsatz zu machen oder irgendwas. So, dann ist der komplett fokussiert auf den Umsatz. Das ist erstmal gut. Der Haken ist jetzt, da kommt jetzt der Marketingmensch und sagt, du, ich brauche mal deine Expertise, weil du bist viel näher am Kunden dran. Helf mir mal mit ein paar Informationen. Dann ist die Antwort, hab keine Zeit, muss mich auf meinen Bonus fokussieren. Das heißt, die Zusammenarbeit im Team wird durch individuelle Ziele schlechter. Das ist ein erstes Problem. Zweites Problem ist, wenn der irgendwann im August merkt, ich habe erst 800.000, ich komme nie mehr auf die 2 Millionen, dann fängt er an, dann verzichtet er auf den Bonus und fängt an, alles, was eigentlich noch kommen könnte, ins nächste Jahr zu schieben, damit er dort seinen Bonus kriegt. Das ist auch suboptimal. Oder er hat dann im Oktober schon die 2 Millionen zusammen und dann schiebt er auch alles, was dann noch kommt, auch ins nächste Jahr, damit er nächstes Jahr auch seinen Bonus sicher kriegt. Also das ist einfach... Im ersten Moment denkt man sich, oh, super fokussiert, und die Folgewirkungen hinten dran, die sind in allen Fällen suboptimal. Egal wie auch immer ich das individuelle Bonussystem konstruiere, es wird nie richtig gut funktionieren.
Für uns war der ausschlaggebende Faktor, darüber hinaus darauf zu verzichten, ein anderer Aspekt, weil wir sagen, die einzige Steuerungsgröße in unserem Unternehmen ist die Weiterempfehlung unserer Kunden. Mhm. Ja. Wenn ich in einem Projekt bin und der Mitarbeiter nach Umsatz entlohnt wird, dann wird bei einer Entscheidungsfindung immer zu der Entscheidung tendieren, die eigenen Umsatz präferiert und nicht den Mehrwert für den Kunden. Ja. Das war für uns mit Abstand der wichtigste Faktor. Ja. Bei deinem Fokus des Vertriebsmitarbeiters, auch wenn er jetzt 2 Millionen erreicht, wird er auf die Marge weniger achten als auf und dem Kunden das verkaufen, was er vielleicht nicht braucht. Deswegen, für uns war das für die Branche ein ungewöhnlicher Schritt, weil wir gegen die Konventionen gehen. Ja. Bis jetzt haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht und die Weiterempfehlung von 98%, die, cool. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne diesen Schritt wäre das nicht möglich.
Ja. Ja.
Und du sprichst auch in deinem Buch von einer Master-Routine oder Master-Gewohnheit. Yep. Fand ich sofort sehr catchy. Was ist das und warum ist die so wichtig?
Okay, zuerst, warum sind Gewohnheiten überhaupt so wichtig? Wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist 95% dessen, was wir den ganzen Tag so machen, ist ein Resultat von Gewohnheiten. Das fängt an bei unbedeutenden Dingen, mit welchem Fuß stehe ich morgens aus dem Bett aus, es ist immer der gleiche, ob es der rechte oder linke ist egal, ist immer der gleiche Fuß. Putze ich zuerst die Zähne oder dusche ich zuerst oder umgekehrt? Immer die gleiche Reihenfolge. So, das geht aber weiter, sobald ich ins Unternehmen komme. Was mache ich da zuerst? Setze ich mich zuerst irgendwie an meine Tagesziele, plane ich meinen Tag oder mache ich zuerst das E-Mail-Programm auf? Allein durch diese zwei unterschiedlichen Handlungen wird der Tag komplett unterschiedlich laufen, weil fokussiere ich mich auf meine Ziele oder fokussiere ich mich auf die Ziele von anderen, die über die E-Mails reinkommen, macht einen kompletten Unterschied. So, also 98% würde ich sagen oder 95%, lass uns konservativer sein, ist ein Resultat von Gewohnheiten. Auch wie geht es mir gesundheitlich, mit welcher Energie gehe ich in den Tag, Resultat von Gewohnheiten. Damit ist für mich völlig klar, okay, ich muss mich um meine Gewohnheiten kümmern, logischerweise. So, jetzt haben das einige, glaube ich, auf dem Schirm und dann gibt es so diese typischen Neujahrsvorsätze. Neujahrsvorsatz heißt, ich fange mal mit Sport an beispielsweise. Und da gibt es auch Untersuchungen drüber. Etwa 7% der Leute ziehen diese Gewohnheit dann auch durch und 93% brechen irgendwann wieder ab und scheitern. So, und wenn man sich jetzt mal fragt, wie viel Energie habe ich jetzt investiert? Also ich meine, es kostet ja Energie, erstmal den Beschluss zu fassen. Dann kostet es Energie, wenn ich beispielsweise laufen gehen will, mich die ersten 2-3 Wochen, solange ich das mache, immer wieder zu pushen und zu zwingen. Und dann am Ende, nach 3 Wochen, höre ich auf und habe nichts gewonnen. Das heißt, das ist ein ziemlich schlechtes Investment. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch berücksichtige, dass die Energie, die wir zur Verfügung haben, begrenzt ist, dann kann ich da in den ersten 3 Wochen diese Energie ja nicht in irgendwas anderes auch noch investieren. Das heißt, die ist einfach weg und hat mir für was anderes gefehlt. Also noch schlechteres Investment. So, also Gewohnheiten sind wichtig und die meisten machen schlechtes Investment. Und die Frage ist, wie kriege ich das jetzt besser hin? Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Büchern auch drüber. Du hast vorher schon James Clear erwähnt, Charles Duhigg und wie sie alle heißen. Ich habe bestimmt 20, 30 davon gelesen. Fand es alles unglaublich klug, hat aber nicht dazu geführt, dass ich meine Gewohnheiten wirklich, also mal die eine oder andere Gewohnheit, aber nicht dauerhaft. Ich habe eher die Idee gehabt, Gewohnheiten zu ändern soll eine Fähigkeit werden. Also ich will nicht eine Gewohnheit ändern, sondern soll eine Fähigkeit werden, sodass ich, wenn ich jetzt mir vornehme, an Neujahr oder morgen eine Gewohnheit zu verändern, dass ich die, sagen wir mal, im Idealfall mit 90-95% Wahrscheinlichkeit auch etablieren kann. So, und da hat mir keines dieser Bücher eine Antwort gegeben. Und das war der Punkt, wo ich angefangen habe zu experimentieren. Und dann kam genau diese Mastergewohnheit raus, die du gerade angesprochen hast. Die Mastergewohnheit ist meines Erachtens nach die wichtigste Gewohnheit überhaupt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man als Kind gefragt wurde, du hast da eine Fee und der kannst du 3 Wünsche irgendwie, hast dort frei. Die klugen Kinder haben dann als dritten Wunsch immer gesagt, ich hätte gern noch 3 Wünsche. So, und das ist sozusagen der Masterwunsch. Und die Mastergewohnheit ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich arbeite jeden Tag an meinen Gewohnheiten und etabliere zuerst das an meinen Gewohnheiten arbeiten als eigene Gewohnheit. So, Ziel ist tatsächlich, auf eine Quote von 95% zu kommen. Ich bin mittlerweile bei den 95% bei etwa 100 Gewohnheiten im Jahr. So, damit kann man natürlich sein Leben nach und nach verändern. So, das jetzt erstmal ganz grob zum Thema Mastergewohnheit.
Was sind die Top 3 Gewohnheiten der letzten 3 Jahre, wo du sagst, die haben mein Leben maßgeblich beeinflusst?
Eines ist sicherlich hier Aura-Ring. Ich schlafe ganz anders. Also ich war vorher bei vielleicht 6 Stunden 10 Schlaf. Jetzt bin ich bei 7 Stunden 30 Schlaf. Führt zum völlig anderen Energiezustand. Das ist auf jeden Fall ganz entscheidend. Dann, das ist eher eine mentale Gewohnheit. Da müsste ich eine etwas ausführlichere Geschichte zu erzählen. Ja, die dauert doch ein bisschen länger. Es ist eine Geschichte von Andy Weir, heißt die. Und die Geschichte heißt das Ei. Das ist so eine Kurzgeschichte, 10 Minuten lang ungefähr. Und der Rahmen der Story ist, da ist jemand gestorben und dann in einer Leere und plötzlich erscheint jemand neben ihm und sagt ihm, ja, du bist gestorben. Und dann kommen die in Dialog und dann bei dem Dialog geht's ja, und was passiert jetzt? Und dann sagt er halt, ja, du wirst wiedergeboren. Dann sagt der andere, der gestorben ist, dann haben also die Hinduisten doch recht gehabt. Sagt er, ja, in gewissem Sinne haben alle Religionen recht. Also von daher passt schon. Und dann, ja, weißt du denn schon, wer ich werde? Sagt er, ja, du wirst jetzt ein chinesisches Bauernmädchen im Jahr 524. Und sagt er, Moment mal, man kann in der Zeit reisen. Sagt er, naja, Zeit, so wie du es dir vorstellst, gibt es gar nicht. Das ist ja nur ein technischer Begriff. Und dann, okay, dann denkt er ein bisschen drüber nach und sagt, das könnte ja dann sein, dass ich irgendwie, wenn ich mehrfach wiedergeboren werde, dann irgendwann mal mit jemand treffe, der ich bin und mit dem in eine Interaktion gehe. Und dann sagt der, nennen wir mal Gott, sagt, ja, natürlich, es passiert ständig. Und dann fragt er, ja, aber was ist eigentlich das, was ist eigentlich der Sinn dann von dem Ganzen? Und dann sagt er, naja, es gibt hier nur du und ich. Dann fragt er, der gestorben ist, ja, und all die anderen? Schüttelt er Gott den Kopf, sagt, nee, nee, du und ich. Du bist alle. jeder, mit dem du interagierst. Dann sagt er, ja, Moment mal, dann war ich Gandhi, dann war ich Hitler. Und Gott sagt, ja, und alle, die Hitler umgebracht hat. Und in dem Moment, wo man sich das klar macht, ich meine, das ist eine Story, aber in dem Moment, wo man spürt wirklich, hey, der andere ist in gewissem Sinne irgendwie auch ich. Vielleicht eine andere Inkarnation. In dem Moment ändert sich ganz viel und ich fange an, mich anderen Menschen gegenüber anders zu verhalten.
Inwiefern? Was hat sich bei dir verändert? Gehst du mir jetzt andersrum, als du mit mir vor 5 Jahren umgegangen wärst?
Ja, also ich würde behaupten, ich urteile nicht mehr so schnell. Ich höre genauer hin. Ich bin offener, den Weg, den du gehst, anzunehmen, zu akzeptieren. Also es ändert sich ganz viel. So, und eine dieser Gewohnheiten, um zu den Gewohnheiten zurückzukommen, war jetzt, mir bei möglichst vielen Interaktionen, die ich täglich habe, genau dieses Bild in den Kopf zu rufen, um immer wieder anders auf Menschen zuzugehen, mit der Idee, im Lauf der Zeit dann automatisch mich anders gegenüber anderen Menschen zu verhalten.
Merken das die Menschen? Haben Sie das wahrgenommen?
Ich würde behaupten, ja. Also ich habe das jetzt seit 2 Jahren gemacht und es sind viele in meinen Seminaren tatsächlich auf mich zugekommen und gesagt, es ist viel leichter, mit dir umzugehen plötzlich. Also da hat sich was geändert, ja.
Diese Menschenzugewandtheit und die Akzeptanz der Menschen, so wie die sind, mit ihrem eigenen Weg.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Ja.
Okay. Gibt es eine dritte Gewohnheit, die dich beeindruckt hat oder geprägt hat in den letzten Jahren?
Gut, das ist eine relativ kleine Gewohnheit, also einfache Gewohnheit. Ganz schlicht, ich habe mein Essen auf 16:8 umgestellt und damit fühle ich mich richtig wohl, also einen ganz anderen Energiezustand. Aber es sind eine ganze Reihe tatsächlich Gewohnheiten, die so im Laufe der Zeit dazugekommen sind.
Sehr, sehr schön. Und du hast auch eine andere Gewohnheit, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Weil du ja sagst, dass das eine der besten Investitionen ist, Investitionen in sich selbst.
Ja.
Du hast auch sehr, sehr viel investiert in die Weiterbildung mit den besten Trainern der Welt. Wo würdest du sagen, was war für dich so ein Erleuchtungsmoment, würde ich jetzt nicht nennen, aber der Trainer, der dich wirklich sehr beeindruckt hat?
Da gibt es einige. Ich glaube, was man sehen muss, ist, nicht jeder Trainer ist sozusagen per se der Richtige, sondern es muss immer der richtige Zeitpunkt bei mir auch zusammenkommen. Und es gibt Leute, wie zum Beispiel, als ich das erste Buch von Tony Robbins gelesen habe, das war 2005, das fand ich ganz nett, hat mir aber überhaupt nichts gesagt. 2009 war ich dann beim Seminar von ihm und das hat Leben wirklich ein Stück weit geändert. Oder was ich vorher schon gesagt habe, Csikszentmihalyi, 2003, 2004 gelesen. Ja, nett, aber der Dreh kam eigentlich erst vor ein paar Jahren, wo ich wirklich in der Tiefe begriffen habe, um was es geht.
Denn man braucht einfach richtigen Zeitpunkt im Leben, gewisse vielleicht Reife.
Ja,
um
Reife und aber auch eine Situation und eine Fragestellung, wo das wichtig ist. Und dann sind auch, weiß ich nicht, zum Beispiel, wer mich auch stark beeinflusst hat, ist Wolfgang Mewes, der hat die engpasskonzentrierte Strategie entwickelt. Das fand ich am Anfang, so 2003, 2004, 2005, als ich die kennengelernt habe, fand ich die extrem fruchtbar und hilfreich für mich. Heute sagt es mir nicht mehr sehr viel, weil bei dem Konzept von dem Mewes, da ist der Unternehmer gar nicht drin in der Gleichung. Und also es geht um Strategieentwicklung und sagt halt, fokussier dich auf eine Zielgruppe und so weiter, löse ein brennendes Problem. Nur ich habe so viele Leute kennengelernt, die haben nach der EKS eine gute Strategie ausgearbeitet, die aber gar nicht zu ihnen innerlich gepasst hat. Und damit ist es nicht die gute Strategie für Sie, vielleicht für jemand anders eine gute Strategie, aber Sie selbst kriegen das niemals auf die Straße. Und das habe ich damals nicht gesehen, deswegen fand ich das cool. Heute sehe ich das, das heißt, für mich muss immer noch dieser persönliche Anteil noch dazukommen. Damit ist der Original-Mewes ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Also ich glaube, dass es im Laufe des Lebens gibt es immer solche Verschiebungen.
Ja, das merkt man auch, wenn man dann irgendwann ein Gespräch wieder hört und lauscht einen Podcast und sagt, wow, jetzt habe ich ganz andere Erkenntnisse als noch vor 5 Jahren.
Ja.
Oder ich habe jetzt das wirklich verstanden, worum es ging. Davor war das cool und jetzt ist das wirklich gigantisch. Ja. Ja. Und du hast jetzt dein neues Buch rausgebracht, so Blackgurt oder Schwarzgurt-Unternehmer.
Der Schwarzgurt-Unternehmer, ja.
Muss man ja zuerst auf den Namen kommen. Ich weiß, dass du im Karate-Bereich seit Jahren euphorisch dich engagierst, ja, und dir Großzehen brichst immer wieder, das hört man raus.
Man nur einmal.
Einmal, okay. Das sollte keine Mastergewohnheit werden.
Nein, nein.
Aber ja, warum Schwarzgutunternehmer? Und welche Gutgradierungen gibt es noch bei dir in deinem Leben?
Mhm. Also gut, klar, im Kampfsport gibt es die Gurtgradierung logischerweise. Ich habe angefangen übrigens erst im zarten Alter von 50.
Okay.
Ja, und dann mit 57 den schwarzen Gürtel gemacht. Das ist aber eher so zwischen Kickboxen und Highboxen, so ein Stil. Genau. So, was die Parallele zum Unternehmersein. Ich habe in dieser ganzen Zeit, wo ich jetzt selbst Unternehmer bin, seit 27 Jahren und Unternehmercoach seit etwa 20 Jahren, die Erfahrung gemacht, dass die unternehmerische Entwicklung immer in einer bestimmten Reihenfolge geschieht oder ganz oft in einer bestimmten Reihenfolge. Leute sind zum Beispiel zu mir in ein Seminar gekommen 2008. Das war zu dem ersten Buch, das du auch gelesen hattest. Und da ging es vor allen Dingen um die eigene Rolle als Unternehmer, was wir vorher besprochen haben. Fachkraft, Manager und Unternehmer, die Fachkraftaufgaben abgeben und so weiter. Und danach kamen die Teilnehmer der Seminare zu mir und sagen, habe ich alles umgesetzt, habe ich begriffen, cool. Jetzt komme ich aber mit der Strategie nicht richtig voran. Kann es nicht auch was zur Strategie machen, habe ich mir gedacht, okay, kann ich auch was zur Strategie machen. Das heißt, der nächste Schritt nach der eigenen Rolle war die Strategie. So, dann habe ich denen geholfen bei der Strategie. Dann kann sie, ja, Strategie habe ich verstanden, nur ich kriege die Strategie meinen Mitarbeitern nicht beigebracht. Die verstehen das nicht, ich brauche jetzt noch Führung. Dann kam im nächsten Schritt Führung. Das heißt, es gibt so eine bestimmte Reihenfolge, die fast immer so abläuft, manchmal auch ein bisschen anders, aber sehr häufig in dieser Reihenfolge. So, und das war die erste Parallele. Beim Kampfsport habe ich auch eine Reihenfolge. Also ich fange erst mit so einfachen Frontkicks an und diese ganzen fancy gesprungenen Drehkicks und so weiter, die kommen erst am Ende, weil vorher haut es mich auf die Schnauze dabei. Das heißt, auch da habe ich eine Reihenfolge. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt, den fand ich viel wichtiger. Ich habe beim Unternehmersein und auch beim Kampfsport, ich habe immer eine Reihe von Techniken, die ich lerne. Also beispielsweise beim Kampfsport, wie mache ich einen bestimmten Bewegungsablauf? Wie mache ich einen Schlag? Wie mache ich einen Block genau? Muss ich erstmal die Technik können. Die Technik allein wird mich aber nicht retten, sobald ich im Sparring bin mit jemand. Wenn ich dann einen einfange und dann Angst kriege, dann spürt es der andere und dann ist es in der Regel vorbei. Das heißt, ich muss lernen, mit mir selbst umzugehen. Ich muss lernen, mit meiner Angst umzugehen. Und um überhaupt dahin zu kommen, muss ich erstmal sowas wie Disziplin lernen und lernen, mit mir selbst umzugehen. So, also Technik ist der eine Teil, der innere Teil ist das andere. Und nach meinem Dafürhalten, das wird auch von vielen unterstützt, ist der innere Teil 80% und die Technik etwa 20%. Das Gleiche gibt es beim Unternehmersein auch. Ich kann jetzt sagen, nehmen wir nochmal die engpasskonzentrierte Strategie von eben, fokussier dich auf eine kleine Zielgruppe. Das ist eine relativ einfache Technik, finde ich raus, okay, was meine Zielgruppe? Easy. Das Problem ist jetzt, aber wenn es mit der Zielgruppe nicht klappt und dann taucht plötzlich eine Angst auf, dann mache ich doch lieber 2 oder 3. Oder vielleicht geht die Zielgruppe ja irgendwann mal hops und dann stehe ich da mit meinem Unternehmen, mache ich doch lieber 3. Oder ich aber will die Welt erobern mit meinem Unternehmen, ich will aber eine große Zielgruppe und keine kleine. Das heißt, aus all diesen inneren Selbstdialogen wird diese engpasskonzentrierte Strategie dann niemals funktionieren. Das heißt, ich muss immer die äußere Strategie nutzen, die äußeren Methoden, aber dann geht es um das Innere. Das Gleiche bei diesem Fachkraftmanager- und Unternehmerding. Das ist super easy zu verstehen. Mach weniger Fachkraftaufgaben, mach mehr Unternehmeraufgaben. So, jetzt bin ich beispielsweise Programmierer. Wo kommen meine Erfolgserlebnisse her? Daraus, dass ich geilen Code schreibe. So, dann soll ich stattdessen eine Strategie entwickeln oder eine Kultur für mein Unternehmen, habe aber gar keine Ahnung, wie das geht. Das ist erstmal frustrierend und da habe ich kein Erfolgserlebnis und dann schwupps ist man ganz schnell wieder beim Programmieren, weil es ja doch so schön ist und so viel Spaß macht. Und damit umgehen zu lernen, das ist der entscheidende Punkt. Und das war für mich die zweite große Parallele zum Kampfsport, eben diesen inneren Weg gleichzeitig zu gehen. Also die Zielreihenfolge oder die Schrittreihenfolge und den inneren Weg, das sind für mich die zwei großen Parallelen.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Wenn ich jetzt deine Prüfkriterien bei der Schwarzgurt-Prüfung als Unternehmer aufgreifen würde, was wäre dann die Top-Auszeichnung in unterschiedlichen Bereichen, vermute ich? Welche Techniken muss man beherrschen?
Naja gut, das baut sich nacheinander auf. Also es geht gar nicht so sehr um das Techniken beherrschen, sondern es geht darum, welches Ergebnis hast du erzielt. Also wenn ich anfange mit einem weißen Gurt, dann kann ich locker mal 80 Stunden in der Woche arbeiten. Wenn ich einen Schwarzgurt haben will, dann werde ich den mit 80 Stunden in der Woche nicht bestehen. Wenn ich als Weißgurt anfange und dann irgendwie eine Rendite habe, die kurz über Null ist, dann kann ich irgendwie zwar überleben, aber nicht sehr viel mehr. Als Schwarzgurt brauche ich eine Rendite vom Rohertrag nach Steuer von 20%. Also das sind eher Richtung Ergebnisse, wo wir gucken, weil Fähigkeiten ist sehr subjektiv zu beurteilen. Und beim Kampfsport merke ich ja, klar, der kann mir Techniken zeigen und so weiter, aber interessant wird es ja in dem Moment, wo er im Sparring und im Kampf ist. Und so ähnlich ist beim Unternehmersein auch. Klar kann ich beurteilen, hat er jetzt die ein oder andere Methode gelernt. Interessant ist, wie sieht's aus? Was für eine Kultur hat er tatsächlich im Unternehmen? Das sind die entscheidenden Fragen.
Du hast ja das Thema Angst erwähnt und vielleicht... Ich habe mit Reinhold Messner gesprochen, für ihn war Leidenstoleranz, das ist etwas, was im Leben den Unterschied macht.
Ja.
Ich habe für mich auch festgestellt und gelernt, es geht nicht darum, dass du weniger Angst hast, sondern dass du mehr Mut hast, mit der Angst umzugehen. Was empfiehlst du den Menschen, die immer in so einem Selbstzweifelmodus sind? Das kennst du bestimmt auch von deinen Teilnehmenden.
Und das ist relativ easy. Wir haben da so ein Konzept, das nennt sich Mutaufgaben. Das ist auch eine Gewohnheit. Funktioniert in etwa folgendermaßen. Ich schreibe mir erstmal alles auf, wovor ich Angst habe. Da komme ich irgendwie auf so eher ungewöhnliche Dinge wie Fallschirmspringen. Ich komme aber auch auf relevantere Dinge fürs Unternehmen wie dem Mitarbeiter mal eine klare Ansage machen oder mit dem Kunden irgendwie nochmal nachverhandeln. Also solche Dinge, wo dann Ängste entstehen. Ich schreibe also alles auf, was ansteht. Insbesondere an der Stelle, wo ich gerade eine richtig große Hürde habe, beispielsweise die Finanzen in meinem Unternehmen stimmen nicht. In der Regel ist irgendeine Angst dahinter. Entweder eine strategische Angst, dass ich mich nicht fokussieren will, oder eine Kostenreduktionsangst, dass ich nicht bereit bin, beispielsweise 1, 2, 3 Mitarbeiter vor die Türe zu setzen. Also solche Ängste. Ich schreibe die erstmal auf. Dann mache ich dann eine Skala dahinter. 0 ist gar keine Angst. 10 ist die Vollpanik. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gucke ich in diese Liste rein und überlege mir erstmal, wie geht's mir gerade? Geht's mir heute nicht so gut? Also beispielsweise, ich bin gerade mehr oder weniger krank. Dann suche ich mir eine Angst raus, die relativ klein ist, wo nur eine 1 dahinter steht. Beispielsweise 10 Sekunden kalt duschen. So eine kleine Angst ist trotzdem für die meisten irgendwie eher, aber das kriege ich hin. Okay, dann mache ich an diesem Tag eine kleine Angst. Dann habe ich einen Tag, da geht es mir richtig, richtig gut. Denke ich, habe ich Energie. Dann mache ich mal das kritische Mitarbeitergespräch, das vielleicht eine 7 oder 8 hat in der Skala. Ergebnis ist, ich kann jeden Tag, mache ich irgendwas, was Angst bei mir auslöst und wird damit im Laufe der Zeit immer besser und ich überfordere mich gleichzeitig nicht an den Tagen, wo es mir nicht so gut geht und würde dort normalerweise die Gewohnheit abbrechen.
Schlau. Ja. Und was man zwischen den Zeilen bei dir rausliest und auch jetzt mit Aura-Ring und Schlaf und vermute Ernährung, Sport, das Thema Biohacking oder Longevity oder einfach nur das, was ich für mich auch festgestellt habe, jetzt nach 21 Jahren sehr intensiven Job als Berater, das ist auch mit Zeit Pensum, was du auch immer wieder erwähnt hast. Und ich habe irgendwann auch wirklich kapiert, dass Body is first, Business is second. Weil ohne körperliche Verfassung kannst du einfach nicht performen. Diese Erkenntnis war bei dir auch bestimmt nicht vom Anfang an da.
Mhm. Also für mich ein wichtiges Schlüsselerlebnis war, ich hatte ja mein erstes Unternehmen, IT-Unternehmen, mit dem ich dann 2003 in die Insolvenz gegangen bin. Und in dieser Zeit, um das Unternehmen zu retten, habe ich so am Ende hin zwischen 100 und 110 Stunden in der Woche gearbeitet. In dieser Zeit habe ich etwa 10 Kilo mehr gewogen als davor, weil ich meine, gut, es war damals noch in Berlin, Döner und Pizza gegessen, zu was anderem blieb halt keine Zeit mehr. So, und nach dieser Insolvenz wollte ich mal wissen, gibt es irgendwelche Erkenntnisse, gibt es irgendwelche Ursachen? Weil ich wusste zwar, ich hatte Fehler gemacht, ich wusste aber nicht welche. Jetzt hatte ich glücklicherweise in der Zeit relativ viel aufgeschrieben und protokolliert. Das heißt, ich habe mein Gewicht aufgeschrieben und so weiter. Ich habe zwar nicht anders gegessen, aber zumindest aufgeschrieben. So, und dann habe ich alles, was ich an Daten hatte, mal so nebeneinander gelegt damals noch. Heute würde ich das ChatGPT machen lassen und analysieren lassen. Und was dann rauskam, war ganz interessant. Und zwar in dem gleichen Maße, wie mein Gewicht hochging, gingen meine Umsätze so 3-4 Monate später runter und umgekehrt. Wenn mein Gewicht mal wieder runterging, gingen meine Umsätze hoch. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ja krass, was hat das Gewicht mit den Umsätzen zu tun? Aber indirekt ist natürlich, wenn das Gewicht höher ist, die Energie eine niedrigere, die Ausstrahlung eine niedrigere. Und da ich ja auch verkauft habe, mit weniger Energie verkaufe ich logischerweise weniger. So, und das fand ich eine total spannende Erkenntnis erstmal und habe dann halt angefangen, ja, erstmal Sport, dann habe ich mal das ein oder andere Buch damals so in den 2000ern gelesen mit Eiweiß und weiß ich nicht was alles. Und interessanterweise bei diesen ganzen Proteinergänzungsmitteln und so weiter, die ich dann alle zu mir genommen habe, ich habe mich danach nicht besser gefühlt und habe mich gewundert irgendwie, warum, aber auf die Proteinmittel bin ich gar nicht gekommen, weil ich gedacht habe, ja, es ist ja gesund, ich mache ja gerade was Gutes. Und dann bin ich durch Zufall 2012 mit einem Arzt in Kontakt gekommen, der gesagt hat, ja, ich mache mal meine ganzen Untersuchungen an dir, mal gucken, was rauskommt. Und dann kam raus, dass ich eine ganze Reihe von Nahrungsmittelunverträglichkeiten hatte, unter anderem auf Milcheiweiß, Sojaeiweiß, Hühnerei. Und wenn man sich dann mal fragt, okay, aus was sind diese Nahrungsergänzungsmittel zusammengebaut? Oh, okay. Hat er gesagt, lass die Sachen mal 2 Wochen weg.
Und schau, wie es geht.
Und dann habe ich das ausprobiert. Mein Energielevel war 30% höher. So, und das war wirklich der Durchbruch, wo ich mir gedacht habe, okay, da kann mir die Medizin echt enorm viel helfen, habe dann ziemlich viele Untersuchungen angefangen zu machen, habe gelernt und habe angefangen wirklich zu testen, Nahrungsergänzungsmittel genommen, halbes Jahr später wieder gemessen, was hat sich verändert, was hat sich nicht verändert. Das war auch die Zeit, wo ich dann mit dem Kampfsport angefangen habe und so. Und ich glaube, das ist für mich die Essenz des Biohacking tatsächlich, nicht zu fragen, welche Nahrungsergänzungsmittel soll ich nehmen, sondern Tests mit seinem eigenen Körper zu machen. Und zeitlang hatte ich auch die Gewohnheit, ich habe pro Tag etwa 60 verschiedene Datenpunkte aufgeschrieben. Was weiß ich, die Schlafwerte vom Aura-Ring, was habe ich gegessen, war ich in der Sauna, wie viel Sport habe ich gemacht und so weiter. Und dann aus dieser riesen Excel-Tabelle, die dann rausgekommen ist, da allerdings dann schon mit ChatGPT halt Auswertungen gemacht und dann eine ganze Menge an Erkenntnissen gekriegt, welche Lebensmittel sind für mich nicht ganz so gut. Da hatte ich keine Unverträglichkeit drauf, hat mir aber trotzdem ein Stück weit die Energie gezogen. Und genau dieses Selbsttesten, Ausprobieren, Optimieren, Verbessern, in Gewohnheiten umwandeln, diesen Rhythmus, den finde ich geil.
Das ist einer der Gründe, warum ich von Aura auf Wupung gestiegen bin. Ja. Weil du dort diese Faktoren drin hast und kannst die anwählen und die bringt dir Kausalität oder Korrelation
Okay, cool.
Ins Spiel, ob du Rotlichtlampe genutzt hast, ob du in der Sauna warst, ob du Dehnübungen gemacht hast, ob du Eiweißshake oder Kreatin oder Vitamin D genommen hast, solche Sachen. Und welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du jetzt, die sich als positiv herausgestellt haben?
Also Omega-3 auf jeden Fall, D3, K2 nehme ich. Dann einmal so ein Multivitaminpräparat, das ist eh cool. Dann, es sind eine ganze Reihe von Sachen. Q10, ich könnte jetzt eine Liste aufzählen.
Fast ähnliche Erfahrungswerte.
Ja.
Und vom Sport her, weil ich habe mit Professor Froböse gesprochen, das war für mich auch erschreckend, wie wenig wir alle oder sagen wir der Durchschnitt der Bevölkerung, wie wenig Sport, vor allem Kraftsport gemacht wird, was dazu führt, dass wir jedes Jahr immer weniger Muskelmasse haben. Ja. Und mit dem zunehmenden Alter braucht man eigentlich mehr Eiweiß pro Körpergewicht als in jungen Jahren. Das ist auch kontraintuitiv. Wie deckst du jetzt deinen Eiweißbedarf, wenn du jetzt die wesentlichen Eiweißlieferanten ausgeschlossen hast?
Also gut, pflanzliche Eiweiße gibt es natürlich noch, das spielt eine entscheidende Rolle. Und Fisch bei mir.
Fisch, okay, nicht Fleisch.
Funktioniert bei mir tatsächlich nicht gut. Also ich meine, dass das ganze Industriefleisch nicht funktioniert, wissen wir. Ich habe es aber auch mit Wild und so weiter probiert. Kost mich mehr Energie, also Fisch ist für mich deutlich besser.
Wenn das sehr, sehr gut funktioniert, ist das, finde ich, exzellent. Und dann vielleicht noch zum Abschluss stellen wir immer wieder drei Fragen jedem Gast. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben maßgeblich beeinflusst hat?
Also wirklich maßgeblich war sicherlich damals das Buch von dem Michael Gerber mit dieser Fachkraft Manager- und Unternehmerunterscheidung. Das war mit der zentrale Schlüssel, um überhaupt auf die Reise zu gehen. Und dann vielleicht noch ein zweites von Hans-Georg Heusel, Brainview heißt es. Der Hans-Georg Heusel, also damals ging man davon aus, der Mensch ist ein rationales Wesen und der hat für mich die Emotionen sozusagen zugänglich gemacht und mir deutlich gemacht, wie wichtig die sind. Und das war damals sein Buch, das mir diesen Weg...
Und was hast du da mitgenommen?
Letzten Endes sagt der Hans-Georg Heusel, dass praktisch alle unsere Entscheidungen letzter Instanz emotional sind. Also nicht 70%, sondern...
So Bauchentscheidungen, ja.
Alle sind emotional. Mhm. Weil alle Entscheidungen an irgendeiner Stelle eine emotionale Bewertung beinhalten. So, dann hat er eine Limbic Map entworfen, das ist praktisch eine Emotionslandkarte, um dazu verstehen, welche Emotionen gibt es, welche Emotionen spielen bei mir eine Rolle, welche Emotionen spielen bei meinen Kunden, bei meinen Mitarbeitern eine Rolle, das überhaupt zu verstehen. Ich meine, ich war ja ursprünglich IT-Mensch, das war außerhalb meiner Weltsicht und das fand ich halt unglaublich spannend und bereichernd für mich.
Jetzt in deinem Alter, du blickst wirklich auf rund 30 Jahre erfolgreiche Unternehmerkarriere. Wenn du jetzt die Chance hättest, einem 20-jährigen Ich, Stefan, einen Ratschlag zu geben, was wäre das?
Wenn ich nur einen geben dürfte, ist, such dir einen Mentor.
Möglichst früh?
Möglichst sofort, ja.
Okay. Spannend. Welche Kriterien? Das haben wir darüber gesprochen. Er muss ein, zwei Schritte schon weiter sein, als man selbst ist.
Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt gerade gründe, dann brauche ich nicht einen Elon Musk als Mentor, logischerweise. Es wird schwierig sein, den zu bekommen. Und vor allen Dingen auch, man wird gar nicht verstehen, was der einen zu sagen hat, weil der zu weit weg ist. Von daher, wenn ich jetzt gerade gründe, jemand zu finden, der 15, 20 Mitarbeiter hat, reicht. Gut, er sollte nicht nur Verlust schreiben, also sollte sein
für.
Ja, es muss auch nicht der Top-Erfolgreichste am Anfang sein. Einigermaßen erfolgreich reicht zu Beginn. Und in dem Maße, wie ich erfolgreicher werde, suche ich mir halt den nächsten weiteren.
Sehr schön. Und die dritte Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Was ist der Sinn des Lebens für dich?
Ich muss unterscheiden zwischen. Sinn und Erfüllung, das sind für mich zwei Paar Dinge. Erfüllung ist, wenn ich schaffe, in jedem Moment und in allem, was ich tue, meine Seele, mein Innerstes zum Ausdruck zu bringen, wenn ich ganz präsent sein kann, wenn es mir möglich ist, andere und das Leben von anderen mit zu bereichern. Das ist für mich das Thema Erfüllung. Sinn ist für mich immer in Bezug auf was Äußeres gedacht. Also es ist beispielsweise sinnvoll, jetzt die ökologische Wende zu machen, weil das ändert die Welt und ist für unsere zukünftigen Generationen nach uns einfach wichtig. Also daraus ergibt sich der Sinn. So, und mein Sinn ist, ich will die Welt unternehmerischer machen und ich will die Führung so verändern, dass viel, viel mehr Menschen mit Teamflow-Prinzipien führen, weil das ist für die Mitarbeiter viel erfüllender, es ist für die Kunden viel cooler, es ist für einen selbst viel cooler. Und ich glaube, wenn ich das wirklich zu Ende denke, wäre das auch ein Ansatz, wie eine Art von Demokratie neu erfunden werden kann, weil das die Demokratie, so wie sie jetzt läuft, gerade nicht mehr ganz so top funktioniert. Ich glaube, das sehen wir alle, das ist arschlangsam, viel zu bürokratisch und so weiter. Und ich glaube, dort diese Teamflow-Elemente reinzubringen, das ist für mich ein Sinn. Das ist aber nicht immer zwingend mit Erfüllung verbunden. Wenn man beides zusammenkriegt, ist natürlich ideal.
Und du sprichst ja von einem Budo-Weg. Ja? Ich glaube, das ist Samurai-Tradition, wenn ich mich nicht irre. Was bedeutet das?
Das ursprünglich der Ehrenkodex der Samurai. Und danach haben die versucht, ihr ganzes Leben auszurichten und sich, der Begriff Ehrenkodex ist wahrscheinlich falsch. Ich glaube, das ist eher ein Trainingsprogramm. Es wird oft als Ehrenkodex verkauft, aber die trainieren ihr Leben nach diesen Prinzipien. Und das Gleiche gibt es auch, wir haben für uns den Begriff Unternehmer-Budo geprägt. Das gibt es natürlich auch für einen Unternehmer. Also bin ich aus einer Haltung des Mitgefühls unterwegs? Bin ich in einem inneren Führungsstate oder bin ich in einem inneren Mecker-State? Also es sind so ein paar Elemente da draus. Genauer lässt sich es in meinem Buch sicherlich nachlesen. Und das ist so schön einfach, das alles aufzuschreiben. Aber konsequent sein Leben danach auszurichten, ist ja echt Arbeit, weil natürlich bin ich in bestimmten Bereichen als Unternehmer unterwegs, aber wenn ich mir dann manchmal angucke, was beispielsweise in der Politik passiert, rutsche ich extrem schnell in Meckermodus rein und mich dann da halt wieder rauszuholen und in meine Selbstverantwortung wieder reinzugehen. Diese permanente Arbeit, was ja auch eine Gewohnheit ist, ist für mich das Unternehmer-Budo.
Meine Empfehlung wäre, an ein paar Politiker zu dir in den Kurs zu kommen. Vielleicht würden wir da einiges bewegen können.
Ja, gut, ist nicht meine Zielgruppe, aber vielleicht würde ich eine Ausnahme machen.
Ich bedanke mich herzlich, Stefan, für ein wunderbares Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Dank dir auch. Hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, es ist eine Menge bei rübergekommen.
Vielen Dank.
Dank dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.